Kurt. So wie du.
Mein Fazit der Vorbereitung ist komplett positiv.
Das hat Steffen Baumgart über die Vorbereitung des 1. FC Köln gesagt. Und das ist vermutlich der meistgesagteste Satz eines jeden Trainers nach der Vorbereitung.
Und damit begrüßen wir euch zur 6. Folge von Kurz reingeflankt, der letzten Folge vor unserer Sommerpause. Wir, das sind Marlon Gallego, ich Christopher Batschig und unser Bankwärmer Patrick Scholz.
Basti, Tim und Julian ruhen sich ja schon in der Sonne aus, aber wir sind natürlich heute nochmal für euch da. Ich meine, das zeichnet uns Stars doch aus. Wir machen weiter, während sich die anderen schon ausruhen.
Ist ja auch wieder jede Menge los in der Fußballwelt. Heute wollen wir ein bisschen über den Saisonstart in Liga 2 quatschen. Dann geht es natürlich auch um die Bundesliga, die nächste Woche wieder losgeht. Dazu hat unser Bankwärmer Patrick auch eine schöne Steilvorlage vorbereitet. Und später geht es in den Kurzpässen dann noch um den DFB-Pokal, der ja jetzt am Wochenende losgeht. Und am Ende gibt es auch heute natürlich wieder das Quiz mit einer kleinen Bestrafung.
Und wie immer sind wir euch noch eine Antwort aus der letzten Folge schuldig. Diesmal ging die Frage an dich, Christopher.
Haben dir die 2 Wochen Fortuna Düsseldorf gereicht oder schaust du noch Spiele von deinem Lieblingsverein, Christopher?
Ja, ich muss schon allein wegen der Arbeit Fortuna gucken, aber es macht mir auf jeden Fall auch noch Spaß. Auch wenn mir das Spiel am Samstag doch einige Nerven geraubt hat, da haben wir ja mit 3:2 gegen Bremen verloren. Und das war wirklich eine dramatische Schlussphase. In der 90. plus 4 machen wir da dann noch das Ausgleichstor. Der Jubel ist riesengroß. Und dann direkt im Gegenzug verschuldet der Torschütze, Khaled Naray, den Elfmeter. Und wir verlieren das Spiel noch mit 3:2. Aber ich muss sagen, ich bin auch ganz froh, dass wir jetzt nicht beide Spiele direkt gewonnen haben. Weil sonst wäre schon wieder die große Euphorie ausgebrochen. Du als Köln-Fan, Marlon, weißt ja, wie schnell das im Rheinland geht.
Ja, da hast du natürlich recht. Das geht bei uns immer ganz schnell. Einen Spieltag steckt man im Abstiegskampf und 2 Spiele später träumt man wieder von Europa. Aber wenigstens konntet ihr euren Knipser Ruven Hennings halten. Der ist eure Lebensversicherung im Aufstiegskampf. Ich meine, der hat jetzt nach 2 Spieltagen schon wieder 3 Buden gemacht und das aus gerade mal 5 Torschüssen. Er ist einfach sehr effizient und braucht nur ganz wenige Möglichkeiten, um zu knipsen. Und genau so einen Mann brauchst du, wenn du am Ende aufsteigen willst. Und mit seinen 33 Jahren bringt er mittlerweile auch eine Menge Erfahrung mit.
Das ist wie bei einem guten Wein. Der wird mit den Jahren auch immer besser, um es mal mit den Worten vom großen Zlatan Ibrahimovic zu sagen. Hennings war in seiner Karriere auch schon bei einigen Vereinen. HSV, St. Pauli, Karlsruhe. Dann ist er nach England gewechselt, hat bei Burnley gespielt. Und seit 2016 spielt er jetzt eben bei der Fortuna. Er ist auch schon 2-mal in die erste Liga aufgestiegen, mit St. Pauli und Düsseldorf. Und wieso nicht auch noch ein 3. Mal?
Auch in der ersten Liga hat er definitiv bewiesen, dass er es kann. Da erzielte er nämlich in der Abstiegssaison der Fortuna 15 Tore in 32 Spielen. Und Hennings ist ja auch Linksfuß. Und ganz ehrlich, wenn ich so drüber nachdenke, fallen mir in Deutschland nur ganz wenige bessere Linksfüße ein als er.
Ja, bis auf mich fallen mir da auch nicht mehr bessere Linksfüße ein. Nee, Spaß beiseite. Aber spätestens seit seinem späten Siegtreffer in Dresden in der Saison 2017-18, mit dem er die Düsseldorfer in die erste Liga geschossen hat, hat Hennings in Düsseldorf Legendenstatus. Er ist nicht der schnellste Spieler, aber er arbeitet einfach unglaublich viel für die Mannschaft und das kommt beim Publikum richtig gut an. Und dann steht er halt da, wo ein Stürmer stehen muss und macht die Buden, ne?
Ja, genau das trifft natürlich auch auf Simon Terodde zu. Mhm. Ich meine, wenn wir über Torjäger reden, darf der Mann vom FC Schalke 04 natürlich nicht fehlen. Wie auch Hennings steht der Schalker jetzt bei 3 Treffern nach 2 Spielen. Und er ballerte die Königsblauen am letzten Sonntag quasi im Alleingang zum Auswärtssieg gegen Kiel. Sie haben 3-0 gewonnen und mit seinen 2 Treffern gegen die Störche hat Terodde übrigens jetzt nun einen Doppelpack für 6 verschiedene Zweitligisten geschnürt. Und in der ewigen Torschützenliste ist Dieter Schatzschneider jetzt nur noch 9 Treffer entfernt. Schatzschneider hat 154 Tore erzielt, Terodde steht jetzt bei 145 Treffern in 255 Spielen.
Der Typ ist einfach unglaublich. Tim und Basti, unsere Kumpels, haben ja auch schon in der letzten Folge kurz über Terodde gesprochen. Und da hat Tim diese These aufgestellt.
Willst du aufsteigen, dann brauchst du Simon Terodde.
Und damit hat er einfach recht. Terodde ist auch schon 2-mal aufgestiegen und einfach schon 3-mal Torschützenkönig in Liga 2 geworden. Beim VfL Bochum, beim VfB Stuttgart und beim 1. FC Köln. Aber was ich mich bei Terodde immer frage ist, ja, wieso funktioniert er denn nur in der 2. Liga? Weißt du, da knipst er ohne Ende und dann, wenn er in die 1. Liga kommt, hat er auf einmal eine Hemmschwelle. Du hast ihn ja auch in Köln erlebt. Kannst du dir das irgendwie erklären?
Puh, das ist eine schwierige Frage. In Köln hat er in der Bundesliga definitiv auch seine Klasse unter Beweis gestellt. Beispielsweise hat er damals gegen Gladbach im Derby den Siegtreffer in der Nachspielzeit erzielt oder auch gegen den HSV ganz wichtige Tore. Mhm. Ich kann mir das nur so erklären, dass die Spielweise, die Terodde hat, eher für Liga 2 geeignet ist als für die Bundesliga, weil Terodde ist auch eher ein sehr mitarbeitender Stürmer, der macht unglaublich viel für die Mannschaft, gerade auch was die Defensive angeht. Und das belegen zum Beispiel auch die Zahlen in dieser Saison. Er hat jetzt schon 30 gewonnene Zweikämpfe. Das ist der 6. Wert und das als Stürmer.
Schauen wir mal, ob er es schafft, mit den Schalkern in diesem Jahr aufzusteigen. Dann könnte er sich auch im nächsten Jahr wieder in der Bundesliga beweisen. Die Saison für die Schalker wird aber auf jeden Fall nicht einfach. Das haben jetzt, glaube ich, die ersten beiden Spiele gezeigt. Die Schalker haben zwar jetzt am Wochenende gewonnen, den perfekten Start haben aber andere Mannschaften hingelegt. Zum Beispiel der KSC. Der ist völlig überraschend nach 2 Spieltagen Erster. Und das liegt auch oder vor allem an Stürmer Philipp Hofmann, der auch schon 3 Buden geknipst hat.
Ja, der Typ ist die Lebensversicherung der Karlsruhe. Das sieht auch unser Mitspieler Julian so. Der schwebt nach diesem Saisonstart natürlich schon auf Wolke 7 und hat uns eine schöne Sprachnachricht zukommen lassen.
Ja, der Hoffi ist natürlich ein extrem abschlussstarker Spieler. Das hat man wieder gegen Darmstadt gesehen. Ich glaube, 4-mal hat er aufs Tor geschossen und 2 Dinger gingen halt rein. Ja, und ansonsten ist er trotz seiner knapp 2 Meter auch ganz schön trippelstark, was man manchmal gar nicht glaubt. Und gehört zu den wenigen Spielern, die sich auch mal gegen 3 bis 4 Gegner am Stück durchsetzen können. Ja, aber was ihn besonders auszeichnet, dass er so ein richtiger Arbeitertyp ist. Bei der gegnerischen Ecke kommt er zurück und köpft die Flanken raus. Oder im Aufbauspiel pflückt er manchmal die Bälle mit dem Kopf oder mit der Brust schon im Mittelkreis runter und leitet das Angriffsspiel weiter. Er macht nämlich nicht immer nur die Tore, sondern auch oft den Assist oder den Assist zum Assist. Und das kommt unserem Spiel auch super entgegen, weil wir in Karlsruhe nicht immer den filigransten Fußball spielen und oft über hohe Bälle oder Standardsituationen kommen. Ja, und da hebt er gerne mal seinen Schädel in der 2. Etage hin und das funktioniert ganz gut.
Ich kann das auch nur noch einmal mit Fakten unterlegen. Hoffmann ist jetzt das 3. Jahr beim KSC. Im 1. Jahr hat er die Karlsruher mit 17 Toren und 6 Vorlagen zum Klassenerhalt geschossen. Und in der letzten Saison war er an 40% der KSC-Tore direkt durch Tor oder Torvorlage beteiligt. Und da sind die Vorlagen zur Vorlage, also die vorletzten Pässe zum Beispiel, noch gar nicht dabei.
Hofmann ist in jedem Fall ein Spieler, der auch noch das Potenzial hat, in der Bundesliga durchzustarten. Im Sommer gab es ja bereits Wechselgerüchte um ihn, doch der KSC konnte seinen Topstar zum Glück halten. Aber ich sag dir ehrlich, wenn er dieses Jahr wieder so eine Saison spielt wie zuletzt, dann sehe ich Hoffmann definitiv im nächsten Sommer bei einem Bulli-Club. Und mit dann 29 wäre er außerdem im perfekten Fußballalter.
Vielleicht ja sogar mit dem KSC. Okay, gut, ich glaube, das ist noch ein bisschen früh, um so eine Prognose aufzustellen. Die ersten beiden Spieltage haben ja gezeigt, wie verrückt die 2. Liga in diesem Jahr wird. Da werden bestimmt 6 bis 7 Mannschaften um den Aufstieg kämpfen. Und man kann schwer vorhersagen, wer da am Ende ganz oben stehen wird.
In der Bundesliga kann man das dagegen immer ganz gut. Unser Bankwärmer Patrick hat da in seiner Steilvorlage aber eine ganz eigene Meinung.
Die Bayern holen diese Saison den Pokal. Gut, diese These allein ist so steil wie die meisten Pässe von Toni Kroos. Ich glaube aber, dass es bei diesem einen Titel bleiben wird. In der Bundesliga wird es maximal zu Platz 2 reichen. Der Hauptgrund? Der Kader ist einfach viel zu dünn besetzt. Im Mittelfeld räumen zwar die beiden Bulldozer Goretzka und Kimmich vieles weg, aber dahinter sind die Bayern ähnlich schwach aufgestellt wie die DFB-Führung. Vertreter Marc Rocker ist zwar schon in die Vereinsgeschichte eingegangen, allerdings nur durch seinen verschossenen Elfmeter gegen Kiel. Auch in der Abwehr sehe ich Probleme für den FCB. Upamecano alleine kann Alaba und Boateng auch nicht ersetzen. Und einen Linksverteidiger aus Englands 2. Liga zu holen, das klingt auch eher nach Regensburg. Sorry, Basti. Aber Uli Hoeneß wird sich denken, Hauptsache nicht Juan Bernat. Trotzdem wird Hoeneß Kopf genug Grund haben, so rot wie die Trikots zu werden. Der Kader der Bayern reicht dieses Jahr einfach nicht aus. Die Bayern holen diese Saison zwar den Pokal, aber Meister werden sie nicht.
So wünscht sich der Patrick das also, weil ich glaube, der Patrick ist hier auch nicht ganz neutral. Sein Herz schlägt ja bekanntlich für den BVB. Aber in manchen Punkten hat er ja auch recht. Eine Woche vor dem Bundesliga-Start haben die Bayern noch kein Testspiel in der Vorbereitung gewonnen. 3 Niederlagen und 1 Unentschieden, dabei 10 Gegentore kassiert. Ist das Grund zur Sorge?
Nein, ich denke nicht, dass es da Grund zur Sorge gibt. Man muss bedenken, dass Nagelsmann den Großteil seiner Stammspieler noch gar nicht zur Verfügung hatte in der gesamten Vorbereitung, da die meisten noch im EM-Urlaub weilten und jetzt erst nach und nach zurückkommen oder zurückgekommen sind. Klar fehlen natürlich fortan wichtige Spieler wie Boateng oder Alaba in der Innenverteidigung, keine Frage. Dennoch denke ich, dass sich der FCB mit Upamecano einen bärenstarken Ersatz geholt hat. Und außerdem sind viele Abwehrspieler auch sehr flexibel. Ein Pavard oder ein Hernandez beispielsweise, die können auch problemlos als Innenverteidiger auflaufen, obwohl sie ja eigentlich als Außenverteidiger eingeplant sind.
Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Bayern jetzt auch echt einige verletzte Spieler haben. Alfonso Davies, Lucas Hernandez, Marc Rocca, Corentin Tolisso und auch Kingsley Coman wurde im letzten Testspiel angeschlagen, ausgewechselt. Die werden alle voraussichtlich beim Saisonstart nicht dabei sein. Und dann bin ich auch gespannt, wie Nagelsmann in der Mannschaft ankommt. Der ist ja jetzt der neue Trainer seit dieser Saison. Und wir wissen ja, dass Hansi Flick, sein Vorgänger, sehr beliebt in der Mannschaft war. Und bei Nagelsmann, da besteht so ein bisschen die Gefahr, dass er da zu verkopft und zu viel mit Taktik rangeht. Also denke ich zumindest. Und dann wissen wir natürlich auch nicht, wie die Nationalspieler die EM verdaut haben. Zum Beispiel Thomas Müller nach seinem Riesenfehlschuss gegen England.
Ich glaube ganz ehrlich nicht, dass die EM noch größere Nachwirkungen haben wird. Ich meine, Spieler wie Müller, Neuer oder Kimmich sind keine 18 mehr und sind erfahren genug, ja, um mit solchen Rückschlägen gut umzugehen. Solche Niederlagen machen sie nur noch stärker. Als Beispiel kann man hier auch das verlorene Finale der Home 2012 anführen. Im Jahr darauf haben Müller und Neuer zum Beispiel dann mit den Bayern das Triple geholt. Vielleicht gibt es zu Saisonbeginn ein wenig Sand im Getriebe, ist aber ganz normal. Wenn es drauf ankommt, dann sind die Bayern da und deswegen werden sie auch in dieser Saison wieder Meister werden. Wer soll dem deutschen Rekordmeister denn deiner Meinung nach in diesem Jahr gefährlich werden?
Naja, aus Dortmund und Leipzig kommen zumindest wieder vorsichtig optimistische Töne, die man auch als kleine Kampfansagen verstehen kann. Leipzigs neuer Trainer Jesse Marsch hat zum Beispiel Folgendes gesagt. Das hat er gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung und dem Online-Portal RB Live gesagt. Zitat: Ich finde, wir haben den vielleicht qualitativ breitesten Kader der Liga. Im Grunde genommen könnten wir zwei Bundesligamannschaften stellen.
Also breit ist der Kader von RB in jedem Fall. Aber ob die qualitative Breite tatsächlich die der Münchner übertrifft, wage ich zu bezweifeln. Die Bayern können beispielsweise einen Sané von der Bank bringen, während bei Leipzig maximal ein Ademola Lookman oder ein Dominik Csoboszlai draußen sitzen. Und Csoboszlai, der kam im Winter diesen Jahres von RB Salzburg zu RB Leipzig und hat noch kein einziges Spiel für die Bullen absolviert, weil er verletzt war. Und zudem hat RB defensiv auch enorm an Qualität verloren, weil Upamecano spielt ja jetzt bekanntlich bei den Bayern und Konaté steht jetzt beim FC Liverpool unter Vertrag. Und da sehe ich die Abwehr der Münchner deutlich besser aufgestellt als die der Leipziger.
Da hast du natürlich recht, die Leipziger haben an Qualität verloren in der Abwehr. Im letzten Jahr hatten die Leipziger aber noch mit gerade einmal 34 Gegentoren die beste Defensive der Liga. Und auch jetzt wurden mit dem Kroaten Josko Gvardiol und dem Franzosen Mohamed Simakan zwei neue, sehr talentierte Innenverteidiger geholt. Da mache ich mir eigentlich gar nicht so große Sorgen. Mehr Probleme hatten die Leipziger im letzten Jahr im Sturm. Da haben sie nur 20 Stürmertore erzielt. Bei den Bayern hat ja alleine Lewandowski über 40 gemacht. Aber auch darauf wurde reagiert. André Silva kam von Eintracht Frankfurt und der hat letzte Saison ja richtig abgeliefert. Hat 28 Tore erzielt. Und damit haben die Leipziger jetzt eben nach Timo Werner auch wieder einen Stürmer, der ihnen 20 Tore garantiert. Und genau dieser Spieler hat im letzten Jahr noch gefehlt.
Gut, aber Silva muss seine Konstanz nun auch bei RB nachweisen. Bei seinen vorherigen Stationen in Milan und Sevilla hat er zwar auch geknipst, es war aber deutlich zu wenig, wenn man jetzt bei einem Club unter Vertrag steht, der um Titel mitspielen will. Da sehe ich wiederum den BVB offensiv deutlich besser aufgestellt. Mit Haaland, Neuzugang Daniel Malen von PSV Eindhoven und Youngster Moukoko haben die Dortmunder vorne brutale Qualität. Und man darf Reus natürlich auch nicht vergessen. Wenn sie die Konstanz wahren können, was in der Vergangenheit leider nicht so oft der Fall war, dann sehe ich die Schwarz-Gelben am Ende vor RB auf Rang 2.
Ich sehe die Dortmunder auf jeden Fall auch vor Leipzig, aber vielleicht wird es ja sogar Platz 1 für den BVB. Nach dem Pokalsieg in der letzten Saison ist die schwarz-gelbe Brust auf jeden Fall wieder breiter geworden.
Die Bayern treten am 17. August in Dortmund zum Supercup an. Da bekommen die Schwarz-Gelben einen ersten Vorgeschmack darauf, wie die neue Saison laufen wird. Es wird am Ende wieder so ablaufen. Der BVB wird gute Spiele zeigen, dann kommt irgendwann ein Formtief, der Trainer steht in der Kritik und am Ende werden die Bayern Meister. Das ist doch mittlerweile schon Gesetz.
Jetzt ist aber Marco Rose beim BVB-Trainer und der hat in den letzten Jahren 2 seiner 4 Spiele gegen die Bayern gewonnen. Gut, über das 0-6 im letzten Spiel reden wir besser nicht. Aber Rose macht den BVB auf jeden Fall nochmal flexibler. Er kann die Dreierkette spielen, er kann im 4-2-3-1-System spielen lassen oder eben in der Mittelfeldraute, die Rose und sein Trainerteam super beherrschen und seinen Mannschaften immer super einimpfen. Rose ist ein sehr emotionaler, impulsiver Trainer und genau das braucht der BVB ja einfach. Hat man ja auch im letzten Teil der letzten Saison gesehen, als mit Edin Terzic genau so ein Typ an der Seitenlinie stand.
Da bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. In Dortmund brauchst du einen Trainer à la Klopp an der Seitenlinie, der auch das Publikum mitnimmt oder der auch mal die Offiziellen am Rand anbrüllt. Eine erste Kostprobe von Rose als Chef des BVB bekommen wir dann am kommenden Samstag im DFB-Pokal. Dann müssen die Schwarz-Gelben auswärts gegen Wien Wiesbaden ran.
Genau, DFB-Pokal ist ein gutes Stichwort. Da geht die erste Runde ja heute los und 64 Mannschaften kämpfen um den Einzug in die zweite Runde. Darunter alle Profimannschaften und viele Amateurteams, die sich ihren Startplatz hart erkämpft haben. So gibt es dann Spiele zwischen Teams mit teilweise 4 bis 5 Ligen Unterschied. Dann stellt sich natürlich auch immer die Frage, ist der DFB-Pokal so, wie er heute nur gespielt wird, noch zeitgemäß? Und darüber diskutieren wir jetzt in unseren Kurzpässen. Kurz zur Erinnerung, jeder hat gleich 20 Sekunden für ein Argument, dann ist die Gegenseite dran.
Der DFB-Pokal ist nicht mehr zeitgemäß. Viele kleine Mannschaften träumen ein Leben lang davon, einmal am DFB-Pokal teilnehmen zu dürfen und schaffen es nicht, weil jeweils nur der Landespokalsieger eines jeden Verbandes sich für die erste Runde qualifiziert. Bei so vielen Millionen von Clubs, die es in Deutschland gibt, ein unmögliches Unterfangen.
Der DFB-Pokal sollte eben immer noch etwas ganz Besonderes bleiben. Die Mannschaften müssen sich die Teilnahme also richtig verdienen. Umso größer ist dann die Freude, wenn es klappt. Ich finde den Modus immer noch richtig.
Andere Länder machen es vor, wie es auch anders geht. In Spanien zum Beispiel nehmen die Amateurclubs schon an den ersten Runden teil und die größeren Clubs wie Barcelona oder Real Madrid steigen erst später ein. So haben die Amateurclubs aber trotzdem schon von Anfang an das Feeling eines richtigen Pokalspiels und wenn sie gut performen, wartet dann in Runde 3 oder 4 ein ganz dicker Brocken.
Eine Freistellung der großen Clubs für die erste Runde wäre unfair. Wenn die Qualifikation für den Pokal schon so schwierig ist, sollte jedes Team die Chance haben auf das Duell mit einem großen Club. Auch finanziell ist das für die Teams ein echter Gewinn. Denkt doch nur mal an die mögliche TV-Einnahmen für die Amateurteams, wenn zum Beispiel der große FC Bayern kommt.
Die großen Teams haben durch die ganzen europäischen Wettbewerbe schon genug zu tun. Viele Spieler sind überspielt und sind extrem großen Belastungen ausgesetzt. Hinzu kommen dann noch im Sommer die großen Turniere mit den Nationalmannschaften, wie eine EM oder WM. Insofern ist es gut, wenn sich die großen Clubs mal ein wenig ausruhen können und erst später einsteigen. Außerdem setzt sich in den meisten Fällen doch eh der Favorit durch.
Aber genau das macht doch die erste Runde des Pokals aus. In den meisten Fällen gewinnt der Favorit. Aber wenn dann doch mal ein Außenseiter gewinnt, ist die Freude riesengroß. Und die Amateurvereine, die freuen sich auch noch, wenn sie das Tor zum 1:8 schießen. Diese Emotionen machen doch den DFB-Pokal aus.
Ihr merkt schon, so richtig einig werden sich Christopher und ich hierbei nicht mehr. 2017 wurde tatsächlich schon einmal so eine Reform beim DFB diskutiert. Die Kritik der Amateurvereine war dann aber so groß, dass der DFB die Pläne erstmal wieder verworfen hat.
Ja, und ich sehe gerade, wie unser Bankwärmer Patrick an der Seitenlinie schon die ganze Zeit nervös auf die Uhr schaut. Er hat sich fleißig warm gemacht und möchte unbedingt noch ein paar Einsatzminuten bekommen. Wir sind natürlich so nett und geben sie ihm. Patrick, bist du bereit?
Ja, also ich brenne schon förmlich auf meinen Einsatz. Für 5 Minuten reicht es ja bei mir dann kurz vor der Sommerpause doch noch. Und ich habe heute nämlich wieder ein kleines, kniffliges Quiz für euch beide vorbereitet. Da könnt ihr dann mal zeigen, ob ihr jetzt wirklich so große Pokal- und Bundesliga-Experten seid, wie ihr hier in den letzten Minuten so getan habt. Also ich erwarte einiges von euch. Und wenn ihr dann nicht gewinnt, dann gibt es natürlich auch wieder eine Bestrafung. Und dieses Mal muss der Verlierer einen Fangesang des gegnerischen Vereins singen. Das bedeutet, Christopher, du müsstest heute einen Fangesang vom FC hier zum Besten geben und Marlon von der Fortuna.
Es wird das dann ist natürlich Grunde, besonders schlimm.
Ja, bitte nicht, ey. Es wird dann vielleicht auch eine Bestrafung für die Zuhörer. Wir werden es sehen. Ja, wir sind natürlich wie immer über Zoom verbunden. Das bedeutet, Marlon und Christopher, ihr schreibt gleich eure Antworten einfach in den Chat. Und ja, ich würde mal sagen, seid ihr bereit?
Jo, auf jeden Fall.
Ja, perfekt. Dann legen wir mal los, auch mit dem DFB-Pokal. Also ihr habt es ja gerade schon angesprochen, die kleinen Teams waren gerade schon das Thema und darum geht es auch in der ersten Frage. Ich habe jetzt 4 Antwortmöglichkeiten und ja, im Idealfall gebt ihr die richtige Antwort. Und zwar ist die Frage, welcher Club gehört denn zu den 4 Ligatiefsten dieses Jahr im DFB-Pokal? Ist das der VfL Oldenburg, die Spielvereinigung Bayreuth, Weiche Flensburg oder der Wuppertaler SV?
Ui. Also eins der Teams gehört zu den niedrigsten Ligen, oder wie?
Richtig, genau.
Boah, ist schwierig.
Oldenburg, Wuppertaler SV, Flensburg und?
Bayreuth war das letzte.
Ja, also ich habe da ein bisschen eine Idee, weil ich zumindest bei Düsseldorf weiß, in welcher Liga Oldenburg spielt, weil das ist ja der Gegner von der Fortuna.
Ist doch Schiebung hier schon wieder.
Oh. Habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet.
Aber, oh.
Also.
Ja, ich hätte eine Antwort. Ich könnte gleich, also ich habe mal eingetippt.
Ja, ich habe auch eine Antwort, aber wie gesagt, also das ist eher, ja, was heißt raten, aber ich bin mir auf jeden Fall unsicher. Aber.
Na gut, sollen wir reinschicken?
Ja, auf jeden Fall.
Schick mal ab.
Alles klar.
Jo, da habe ich die Antworten. Zweimal Bayreuth. Das bedeutet, wir haben auf jeden Fall Gleichstand. Aber ich muss sagen, es bleibt beim 0:0 tatsächlich. Was?
Oh,
Bayreuth ist falsch. Bayreuth ist falsch, genau. Bayreuth spielt in der Regionalliga. Genauso wie Weiche Flensburg und der Wuppertaler SV. Also richtig ist tatsächlich der VfL Oldenburg. Der VfL Oldenburg, ja, der VfL Oldenburg, der Gegner von der Fortuna, der spielt in der 5. Liga, also in der Oberliga und damit eine Liga unter den anderen dreien. Und die anderen drei Oberligisten, also die Ligatiefsten, das sind dann noch der Greifswalder FC, der Bremer SV, der Gegner vom FC Bayern und der FC Villingen.
Oh, ist das peinlich. Ich wusste ja, dass Oldenburg Oberliga spielt, aber ich dachte irgendwie, dass der Wuppertaler SV auch Oberliga spielt. Und dann dachte ich, okay, die beiden können es schon mal nicht sein. Das muss noch eine Liga tiefer sein. Und dann dachte ich halt irgendwie Bayreuth. Ja, super, direkt mal blamiert.
Ja, gut gedacht, falsch gemacht.
Oh Mann, ey.
Naja. Ja, die nächste Frage, da kommen wir dann jetzt zur Bundesliga, die dann ja eine Woche später losgeht. Nächsten Freitag ist es ja soweit mit dem Duell Gladbach gegen Bayern. Und das ist natürlich ein absoluter Kracher. Und da gab es natürlich schon viele große Spiele zwischen den beiden. Aber es gibt auch Paarungen, die neu sind. Und ich suche nämlich eine von den neuen Paarungen in der neuen Bundesliga-Saison. Welches Duell wird es denn in der Bundesliga in der kommenden Saison zum ersten Mal geben? Ist das Fürth gegen Augsburg? Ist das Hoffenheim gegen Bochum? Ist das Köln gegen Fürth? Oder Bochum gegen Bielefeld?
Nee.
Also eine Paarung hat es noch nie in der Bundesliga gegeben.
Kannst du nochmal vorlesen?
Fürth gegen Augsburg, Hoffenheim gegen Bochum, Köln gegen Fürth oder Bochum gegen Bielefeld?
Ja, habe ich eine Idee. Wahrscheinlich wieder falsch, aber man sollte auf den ersten Gedanken hören. Ich habe schon eingeteilt.
Meistens ja.
Müsste eigentlich... Ja, wie lange sind die schon in der Bundesliga?
Boah, ich bin mir auch richtig, richtig unsicher wieder mal, aber nützt ja nichts. Ja, ist schwer, aber ich habe eine Antwort.
Ja, ich auch. Schick mir ab. Ja,
dann bin ich gespannt.
Na, okay, ja, auch nicht schlecht, Marlon.
Ja, auf jeden Fall haben wir den ersten Punkt hier, so viel kann ich sagen. Fangen wir mal mit Fürth gegen Augsburg an, das hat keiner von euch gesagt. Augsburg ist seit 2011, 2012 dabei, also bedeutet, die haben schon 2012, 2013 gegen Fürth gespielt, als die Fürther das erste Mal in der Bundesliga waren. Dann Hoffenheim gegen Bochum, das hat Christopher gesagt, aber das ist auch falsch, weil Hoffenheim ist seit 2008 dabei,
yes.
Bochum ist 2010 abgestiegen, also haben die schon... viermal gegeneinander gespielt.
Mist.
Und Bochum gegen Bielefeld, das gab es schon ganz oft, zum ersten Mal 1971, 72. Und Marlon hat Köln gegen Fürth gesagt und liegt damit richtig. Das Duell gab es nämlich noch nie, weil in der Saison 12-13, als die Fürther das einzige Mal dabei waren, da war Marlons FC leider in der zweiten Liga. Das bedeutet...
Ja, da habe ich mich noch dran erinnert. An die grauen Zeiten.
Ja, das war jetzt vielleicht der kleine Vorteil für dich. Das bedeutet 1:0 für Marlon. Also schon mal ein kleiner Vorteil vor der letzten Frage.
Ah, Mann. So nicht.
Ja, du hast ja jetzt noch die Chance auszugleichen, Christopher. Jetzt gib alles. Und zwar bei der letzten Frage. Da geht es auch wieder um die Bundesliga. Und zwar haben wir diesmal eine Schätzfrage. Und jetzt geht es um die Erstligastürmer. Und zwar ist es ja so, dass diese Saison alle Top-4-Stürmer der letzten Saison bei jeweils einem Champions-League-Verein spielen. Das bedeutet, Lewandowski spielt bei den Bayern, Haaland bei Dortmund, Silva bei Leipzig und Wout Weghorst beim VfL Wolfsburg. Und um die vier Stürmer geht es jetzt. Und meine Frage ist, wie viele Tore haben diese vier Stürmer bisher insgesamt in all ihren Bundesliga-Jahren geschossen?
Puh. Boah.
Ja, sind viele auf jeden Fall.
Okay, also Haaland und Silva sind ja beide noch nicht so lange in der Liga, aber haben auf jeden Fall auch schon gut geknippt. Ja, Weghorst, glaube ich, so 2-3 Saisons und Lewandowski, ja, schon 6-7 Jahre in Dortmund und in München.
Ja, noch länger sogar, der ist doch schon 2010 oder 11 zu Dortmund gekommen.
Ja, 2010.
Ja, ja, siehst du, also, boah, das ist aber jetzt richtig schwer.
Ja gut, hilft ja nicht. Ich habe was eingetragen.
Ja, ich auch.
Ja, dann schick mir gleichzeitig ab, ne?
Ja. Ja, würde ich sagen. Oi.
Ja, da haben wir die Antworten. Und interessant, spannend. Also ihr seid nah beieinander. Christopher sagt, 390 Tore haben die geschossen. Marlon sagt 500 Tore. Und ich fange mal mit Silva und Haaland an. Die haben beide 40 Tore geschossen jeweils. Sind ja auch, wie gesagt, noch nicht ganz so lange dabei. Also Silva 40, Haaland 40. Dann Wout Weghorst, wie Christopher schon sagte, glaube ich, 3 oder 4 Jahre schon dabei, hat 53 Tore geschossen. Und Lewandowski, der toppt natürlich alles, 277 Tore für die Bayern und für Borussia Dortmund. Und vielleicht habt ihr ja schon so ein bisschen mitgerechnet, insgesamt kommen die vier auf 410 Tore.
Yes, jawohl.
Nein, es gibt's nicht.
Das bedeutet, Christopher 20 Tore nur entfernt. Ausgleich für Christopher. Marlon 90 Tore entfernt. Christopher 20. Und ja, bedeutet, wir gehen ins Stechen, wir gehen ins Elfmeterschießen.
Was eine Spannung jetzt, ey.
Und zwar geht es in der Stichfrage um die zweite Liga. Da habt ihr ja gerade auch schon ein bisschen drüber gequatscht. Und es geht wieder um Tore. Also ihr müsst schätzen. Und zwar müsst ihr diesmal schätzen, wie viele Tore denn an den ersten beiden Zweitligaspieltagen fielen.
Oh, boah, nein, ey. Schon wieder so eine fiese Frage.
Ja gut. 18 Spiele.
Diesmal nicht ganz so viele Tore.
Ich schreibe mir mal schnell die Ergebnisse auf, ne? Und rechne dann. Ne. Ja, gut, 18 Spiele gab's jetzt. Boah,
da muss ich aber jetzt echt mal gut überlegen.
Mal kurz rechnen. 18 mal. Na, boah.
Ja, komm. No risk, no fun. Ich habe eine Antwort.
Ach, dann hau mal raus.
Ich auch. Wir können wieder gleichzeitig abschicken.
Okay, komm.
3, 2, 1.
Jo.
Boah, Alter.
Oh, ja. Enge Geschichte.
Huiuiui.
Also, Christopher sagt, 55 Tore fielen an den beiden Spieltagen und Marlon sagt 52. Ich kann so viel sagen, am ersten Spieltag, da fielen 20 Tore für alle Teams. Und am zweiten Spieltag, da kamen dann nochmal 26 dazu. Das bedeutet, am Ende fielen 46 Tore an den ersten beiden Spieltagen.
Scheiße.
Und damit geht der Punkt an Marlon, der damit hier auch im Elfmeterschießen unser kleines Quiz heute gewinnt. Da sage ich nochmal herzlichen Glückwunsch, Marlon.
Dankeschön. Dankeschön.
Ja, Glückwunsch, Marlon.
Also,
was eine Spannung, ey.
Ich sag's dir.
Das war wirklich aber auch ein Krimi und aber auch eine erstklassige Performance von Marlon. Da bin ich richtig begeistert. Und apropos erstklassige Performance, ich freue mich auf die Bestrafung für Christopher. Ich freue mich auf deine Gesangsdarbietung, auf den Fangesang vom FC. Ich hoffe, es wird keine Bestrafung, wie schon gesagt, für unsere Zuhörer. Aber naja, warten wir mal ab. Ich mache mal lieber schon mal den Ton leiser, weil ich ahne Schlimmes. Und dann würde ich auch sagen, ich verabschiede mich jetzt mal in die Sommerpause. Ich merke nämlich schon, die Krämpfe werden wieder mehr. Es war wirklich eine lange Saison, eine harte Saison. Und ich muss ja auch nächste Saison dann fit sein. Deswegen würde ich sagen, ich lasse mich auswechseln. Ich bin raus. Bis dahin.
Jo, danke Patrick. Die Pause hast du dir auch verdient. Und dir auf jeden Fall einen schönen Urlaub. Danke für das tolle Quiz. Ja, und bei mir kommt es jetzt eben zur Bestrafung. Und die tut heute wirklich besonders weh, weil als Düsseldorf-Fan singt man nicht so gerne ein Fangesang vom 1. FC Köln. Ich gebe mein Bestes, dass ich die Melodie vielleicht halbwegs treffe, entschuldige mich aber schon mal vorher. Und dann fange ich mal an. O FC Kölle, ein ganzes Leben für den Verein. Egal, was auch passiert, die rote Wand steht hinter dir. Weich nicht von deiner Seite, denn nur für dich ist sie hier. O FC Kölle, ein ganzes Leben für den Verein. Egal, was auch passiert, die rote Wand steht hinter dir. Weich nicht von deiner Seite, denn nur für dich ist sie hier. Oh Mann, ey. Was war das? Marlon, wie war's?
Ja, also für den ersten Versuch war es auf jeden Fall nicht schlecht, aber ist natürlich noch ein bisschen Verbesserungspotenzial.
Ja gut, ich denke, ich muss das jetzt nicht nochmal singen. ich hoffe es zumindest. Und ja, damit war es das jetzt auch schon mit unserer Folge. Die Vorbereitung der Bundesligisten ist zwar jetzt vorbei und es geht wieder richtig los. Wir verabschieden uns jetzt aber trotzdem erstmal in unsere Sommerpause.
Und die Frage für die nächste Folge geht schon mal an Tim. Der ist also auf jeden Fall dabei, das legen wir jetzt einfach mal so fest. Die Bundesliga läuft ja jetzt schon ein paar Wochen. Glaubst du noch an den Klassenerhalt von deinen Bochumern?
Und ja, damit bedanken wir uns bei euch, dass ihr uns in den ersten 6 Folgen so fleißig zugehört habt. Uns hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Und damit verabschieden wir uns auch jetzt.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Kurt bei Eldoradio. Kurt.digital.